Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere dich frei. Dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen meine Liebe bei meiner neuen Videocast-Folge. Ich bin heute nicht allein. Ich freue mich total auf meinen Gast, auf meinen Special-Gast heute. Und es ist ein Mann! Endlich mal wieder ein Mann in meinem Podcast bzw. in meinem Videocast. Ich freue mich so sehr, dass der liebe Kelvin Krustewitz heute bei mir ist. Er ist ein Vollblut-Papa. Er ist Mentor, Speaker und vor allem ist er Immobilieninvestor. Besser gesagt, ist er ein Kurzzeitvermieter und er hat einen riesengroßen Bestand aufgebaut. Und für sein Alter, er ist ziemlich jung und hat schon so viel erreicht. Ich bin total gespannt auf seinen Werdegang. Und lieber Kelvin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Lass uns miteinander plaudern und ich freue mich von dir heute ganz viele Insights zu erfahren.
Ja, Emilia, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich bin sehr gespannt auf deine Fragen und auch diese natürlich zu beantworten. Heute wird über alles gesprochen, was du wissen möchtest.
Sehr cool, sehr cool. Ja, ich würde sagen, ich gebe dir mal ganz kurz die Bühne. Vielleicht magst du dich in ein paar Sätzen selber einmal vorstellen. Wer bist du? Wo stehst du gerade im Leben? Was sind so was machst du? Was ist deine Leidenschaft aktuell?
Perfekt, ich spreche drüber. Also ich bin Kelvin, bin 27 Jahre alt, zweifacher Papa, verheiratet und habe mich wahrscheinlich ähnlich wie viele, die den Podcast hören, lange, lange mit finanzieller Freiheit beschäftigt und war so, ich brauche was Unabhängiges, ich kann nicht auf das System vertrauen, ich muss auf mich vertrauen, das ist das Einzige, dem ich wirklich vertrauen kann und habe nach Mitteln und Wegen gesucht, wie ich zeiteffizient, aber trotzdem stabil und sicher Geld verdienen kann und bin dann nach Recherche und Recherche auf die Kurzzeitvermietung gestoßen. Die habe ich 2019 begonnen, also vor 5 Jahren.
Wow, okay.
Mittlerweile haben wir im Mietarbitrage-Modell, also im Rent-to-Rent, wie man das so kennt, ohne eigene Immobilien zu besitzen, diese angemietet, 95 Einheiten in ganz Deutschland. Ich habe mir, nachdem ich das bis 2021 alleine gemacht habe, einen Geschäftspartner mit ins Boot geholt und wusste, okay, wenn ich wirklich der größte Kurzzeitvermieter werden will, mein naiver Traum 2019, dann muss ich das Ganze mit anderen teilen und mit anderen gemeinsam machen. Ja. Und gesagt, getan. Wir haben mittlerweile eine relativ komplexe Firmenstruktur mit Doppelholding, haben mehrere Gesellschafter an den Standorten sitzen, die beteiligt sind und launchen jetzt gerade ein Partnerprogramm, wo man für eine Mini-Beteiligung ins Consulting bei uns rein kann, in die Beratung und mit uns gemeinsam dieses Ziel des größten Kurzzeitvermieters verfolgen kann.
Genau. Krass. Ich war kurz geflasht. Warte, du bist erst 27. Das finde ich halt schon krass, ne? Und ich meine, seit 5 Jahren bist du dabei, ja? Wann, also ganz kurz mal, also ich finde ja mega, dass du sagst, du hast schon mit Anfang 20 die Gedanken darüber gemacht, wie kannst du aus dem System ausbrechen, in dem wir alle so reingeleitet werden, automatisch aus der Schule rein in das System und so arbeiten die meisten eben bis zur Rente. Du hast aber ziemlich früh gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht diesen klassischen Werdegang, ich möchte für mich der eigene Chef sein, ich möchte für mich Mittel und Wege finden, wie ich finanziell unabhängig und frei werde. Und wie bist du überhaupt so auf diese Idee gekommen? Weil so klassisch ist es ja nicht, ja? Also hattest du einen Freund, sind deine Eltern finanziell gebildet? Also wie bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen?
Also für alle, die Rich Dad, Poor Dad kennen, ich denke, es ist Pflichtlektüre bei dir. Ich habe Poor Dad, also meine Eltern sind beide finanziell, also die sind nicht blöd, aber finanziell ungebildet auf jeden Fall und haben kein Eigenheim, haben keine Aktienportfolien, sind nicht in Krypto investiert, glauben da auch nicht dran, sind sehr, sehr skeptisch. Und so bin ich tatsächlich ja auch groß geworden dann, ne? Von der Hand in den Mund gelebt, den Lohn, den man hatte, dann direkt wieder ausgegeben, 2-mal im Jahr Urlaub gefahren, das war die Belohnung, die man sich so gegönnt hat. Und ich habe relativ früh angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe sehr, sehr viel gelesen und bin dann irgendwann tatsächlich so auf Lektüre gestoßen, die mir gepasst hat. Vorher hat sich alles so ein bisschen sachbuchähnlich angehört. Also wenn ich jetzt überlege, so diese Bodo Schäfer-Schinken oder so, das, was man schon lesen sollte, aber es war alles irgendwie so sachbuchähnlich und genau, das Café am Rande der Welt oder Big Five for Life von John Strakely haben es geschafft, das aufzubrechen.
Das ist
Und
okay.
Geschichten zu erzählen, die mich begeistert haben. Und ich habe mit 19 erfahren, dass ich das erste Mal Papa werde. Also mein Sohn ist dieses Jahr in die Schule gekommen
Krass, okay.
und ich musste mir relativ schnell dann einfach überlegen, okay, was will ich aus meinem Leben machen? Weil jetzt groß um die Welt reisen, Kultur entdecken und auf die große Selbstfindungsreise konnte ich nicht mehr. Zumindest nicht, wenn ich mich der Verantwortung stellen wollte, die auf mich zukam. Und dann war klar, okay, ich muss das irgendwie eindampfen und habe dann tatsächlich beim Umzug, Zusammenzug und in der kompletten Umstrukturierung in der Babyzeit, also in der Kennenlernzeit, ganz viel Podcast gehört zum Thema digitales Nomadentum, weil ich mir gut vorstellen konnte, von zu Hause aus unterwegs irgendwie zu arbeiten, aber ich wollte eigentlich nie in einem Angestelltenverhältnis landen. Und ich bin Student gewesen dann, habe soziale Arbeit studiert. Ganz, ganz abwegig. Ich weiß, viele haben jetzt Fragezeichen im Kopf, aber ich wollte schon immer was mit Menschen machen und wusste, das ist die sicherste Partie, dass ich irgendwo Fuß fasse, sollte ich selber scheitern. Und nicht unglücklich werden, ne? Weil die Arbeit mit Menschen macht mir bis heute extrem viel Spaß. Und ich war nebenbei Kellner, um einfach Geld zu verdienen. Und ich habe gemerkt, Kellnern funktioniert so lange gut, wie man selber in diesem System gut funktioniert. Weil wenn du gute Laune hast, wenn du die Leute gut unterhältst, dann kriegst du auch gutes Trinkgeld und dann funktioniert das alles. Nach 6-Tage-Woche und Nachtschichten ist das aber schwierig, auch einfach dauerhaft zu halten. Und ich habe die ganze Zeit geguckt, was kann ich nebenbei machen, wo kann ich ein bisschen was verdienen. Und ich habe mich um alles so ein bisschen gekümmert. Affiliate Marketing, habe mich umgehört, was kann man denn noch machen? Ich wusste, ich kann irgendwie in Sales gehen und Leuten irgendwelche Produkte verkaufen, aber will ich wirklich Produkte verkaufen, die ich mir selber nicht leisten kann? Ne? So war irgendwie so ein blödes Mindset und dann habe ich Big Five for Life gelesen und tatsächlich ganz viel mir überlegt, was sind meine großen Ziele, wo will ich hin, was brauche ich dafür? Und bin dann über Umwege glücklicherweise auf der digitalen Nomadenkonferenz gelandet. Das ist so eine Messe, die findet einmal im Jahr statt, so eine Art Festival. Und da stellen ganz viele Leute ihre Geschäftsmodelle vor. Und da gab es den Bastian Barami. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast.
Nee, tatsächlich nicht.
Der ist gerade ganz viel im Bereich KI unterwegs und hat ein Programm gelauncht, das hieß Mit Airbnb um die Welt. Und er ist als digitaler Nomade Perpetual Traveler gewesen und hat sich ganz viele Standorte und Homebases aufgebaut und die in seiner Abwesenheit einfach vermietet und damit sein Geld verdient. Und er hat dieses Modell eigentlich so extrem stark nach Deutschland gebracht. Also alle Coaching-Programme und alle Angebote und auch die meisten, die in Deutschland gestartet sind, sind tatsächlich so aus seiner Riege. Ne? Es gibt natürlich noch ein paar andere, die angefangen haben ohne ihn, aber er hat das sehr, sehr groß rausgebracht. Er hat einen Kurs verkauft für 300 Euro, den habe ich mir auch direkt gekauft und sofort umgesetzt und 2 Monate später meine erste Wohnung an den Start gebracht.
Krass,
Und
okay.
dann ging es los. Dann war ich süchtig. Ich habe gesehen, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe im ersten Monat 1200 Euro plus gemacht, habe selber noch gereinigt, aber das war ja für mich kein Aufwand im Verhältnis zum Kellnern. Und habe mehr verdient als in meinem Kellnerjob und dachte so, okay, wow, das sollte es dann sein. Da sollten wir uns mal drauf stürzen und gesagt, getan. Ich habe dann im selben Jahr direkt noch eine zweite Wohnung mit an den Start gebracht und ja, dann ging die Reise los.
Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, du, also das Geschäftsmodell ist folgendes: Du mietest eine Wohnung und vermietest die Wohnung als Kurzzeitvermieter nur für eine Woche, für zwei oder ist es mal für sogar auch für ein Jahr? Ist es, wie stellt man das sich vor? Also ist das unterschiedlich? Gibt es quasi so Berufstätige, die das auch mal als dauerhaft mieten? Nennt man das immer noch Kurzzeitvermietung? Darf man das überhaupt so machen? Erzähl mal ein bisschen. Also ich bin da völlig, völlig ahnungslos.
Ja, also alles unter 6 Monaten gilt zumindest rein steuerrechtlich als kurzzeitige Vermietung. Aha. Das bedeutet, alles unter 6 Monate unterliegt der Umsatzsteuerpflicht und alles darüber nicht mehr und wäre dann de facto in der Definition auch keine Kurzzeitvermietung mehr. Wir machen es aber in der Praxis mittlerweile so, dass wir hybride Wohnkonzepte haben, die sowohl für kurze als auch für längere Aufenthalte gedacht sind.
Ja, okay.
Also die Sachen sind, also die Wohnungen sind immer voll ausgestattet, da kommt man voll auf seine Kosten. Und das lässt sich logischerweise auch länger nutzen. Wir sind sehr, sehr stark weg von dem Trend, dass wir 1 bis 5 Tage vermieten, sondern vermieten immer gerne länger, weil längere Vermietung bedeutet am Ende mehr Geld, weil weniger Zwischenreinigung, weniger Probleme, die auftreten können. Wenige Fehler, die passieren können und sind aber mit einer relativ starken Direktbuchungsquote von 60% auch sehr, sehr stark im monatsweisen Vermieten drin. Also wir vermieten an Firmen, an Geschäftsreisende und an Monteure sehr erfolgreich, teilweise auch über mehrere Monate bis hin zu Jahren, aber immer nur einen Monat. Also wir verlängern die immer quasi einen Monat. Quasi, weil die Flexibilität brauchen, weil die nicht genau wissen, reicht meine Auftragslage. Also die würden von Natur aus eher weniger ein Jahr unterschreiben und wir gleichzeitig dann auch in der Kurzzeitvermietung bleiben, um einfach sauber zu sein in unserem Geschäftsmodell. Und das ist ja auch das, was wir haben wollen. Also wir wollen tatsächlich ganz klar die Umsatzsteuerpflicht und wollen die nicht umschiffen, weil wir brauchen die für den Vorsteuerabzug. Genau.
Okay, und nun habt ihr, man kann ja von ihr sprechen, ne? Also du bist ja jetzt nicht alleine mehr, ihr seid ja quasi eine Company mittlerweile, ja, also dein Geschäftsführer und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, also ihr seid ja schon gewachsen, über 90 Wohneinheiten, die ihr anmietet und weitervermietet, ist es alles wirklich das Modell oder habt ihr mittlerweile komplette, sage ich mal, Wohnblöcke gekauft und vermietet die unter? Oder ist es alles tatsächlich angemietete Objekte, die ihr weitervermietet?
Also Status quo ist, 80 Einheiten sind angemietet und 10 Einheiten beziehungsweise 15 Einheiten sind im Eigentum, so ungefähr. Wir sind jetzt gerade dabei einzukaufen, ist eine ganz nette Zeit und tatsächlich auch einfach eine ganz gute Chance, jetzt wo man das Geschäftsmodell komplett durchdrungen hat, ist das der logischste Schritt am Ende. Aber in der Skalierung wird immer das Arbitrage, also das Mietmodell, Vorrang haben, weil es deutlich unkomplizierter und schneller geht. Und du musst dir vorstellen, auch die großen Hotelketten arbeiten ganz viel mit Pachtverträgen. Also meistens sind sie nicht selber der Eigentümer des Hauses, sondern wirklich nur Mietvertragsbestandteil. Und dementsprechend macht das schon Sinn, auch dieses Modell weiter zu verfolgen, vor allem für die Skalierung, weil jeder, der schon mal Immobilien gekauft hat, der weiß, was das für ein Prozess ist, bis man die Schlüssel hat, bis man dann wirklich rein kann, bis man umgebaut hat und das alles so sich aufgesetzt hat, wie man sich das wünscht. Aber machen wir parallel trotzdem natürlich ganz gerne.
Mein Mann ist vor 2-3 Wochen, könnte man sagen, vor 2-3 Wochen hat er in Düsseldorf einen Job angefangen. Und da waren wir auch nämlich, das musste irgendwie schnell gehen, ja, auf den letzten Drücker. Und da haben wir auch nach einer Wohnung gesucht, die möbliert am besten ist, wo er einfach quasi nur schläft. Und das ist tatsächlich ein altes Hotel, was, keine Ahnung, jemand wohl aufgekauft hat und die Zimmer ausgestattet hat und die so an Geschäftsleute oder vielleicht auch Monteure, da sind auch viele Ukrainer untergebracht, also es ist quasi das alte Hotel, was umfunktioniert wurde, beziehungsweise sieht aus wie ein Hotelzimmer halt, ne? Nur es ist eben kein Hotel mehr in Betrieb und das hat uns wirklich auch tatsächlich gerade geholfen, ne? So das zu überbrücken, weil was für ein Aufwand, eine Wohnung zu finden, also komplett alles auszustatten und das ist jetzt auch für 1,5 Monate und dann wechselt er in eine andere, näher zu seiner Arbeit, ne? Auch genau dasselbe Konzept im Grunde genommen, ne? Sind 2 riesengroße Wohnblöcke, die komplett ausgestattet sind und man mietet das immer so für 2-3 Monate an. Genau. Also wir profitieren gerade auch von diesen von diesem Geschäftsmodell, also als Mieter quasi. Und das ist schon eine coole Sache. Worin siehst du denn, also wir, mein Mann und ich haben Immobilien, ja, so eher klassisch, sage ich mal, buy and hold das meiste, was wir haben, gekauft und weitervermietet halt an Langzeitvermieter. Wir haben das allererste Mal jetzt ein Fix- und Flip-Haus, was gerade jetzt diese am Wochenende angefangen wurde zu renovieren und zu sanieren. Worin siehst du denn jetzt in dem Kurzzeitvermietungsmodell den Vorteil gegenüber zu zum Beispiel jetzt Buy and Hold Immobilien zu kaufen?
Ja, also man muss da wahrscheinlich auf Ressentiments zurückgreifen, also auf Vorurteile, die ja immer mal eintreten, wo man tatsächlich als Kurzzeitvermieter eine Wahrscheinlichkeit von 0% vorweist und das dann der Vorteil ist. Also der erste vorangehende Vorteil ist natürlich, du verdienst deutlich mehr Geld. Also das muss man schon sagen. Also wenn wir ungefähr 1.000 Euro pro Wohnung, teilweise aber auch 2.000, 3.000 oder 4.000 Euro im Monat an Gewinn rausholen, dann ist das mit einem normalen Cashflow in der Langzeitmiete natürlich nicht gegenüberzustellen. Wir verzichten aber auch auf all die Risiken, die man in der Langzeitvermietung hat. Also egal, ob das jetzt ein Haustierbesitzer ist, der die Wohnung beziehungsweise vor allem das Parkett halt runterrammelt und die Kaution nie im Leben reicht, um dieses Parkett wieder auszutauschen, bis hin zu einem Starkraucher, der mich zwingt, die kompletten Tapeten bis auf die bis auf den Putz runterzureißen und dann eine neue Isolierschicht aufzutragen, damit der Geruch rausgeht. Na, all das plus Mietnomaden plus WG und Instandhaltungsthemen, die einfach kommen in so einer ganz normalen Langzeitvermietung, was man ja auch einkalkuliert. Ne? Also das muss man schon sagen. Aber darauf verzichten wir komplett. Unsere Wohnungen werden jede Woche einmal auf den Kopf gestellt. Durch Zwischenreinigungen werden die richtig sauber gemacht. Wir haben also von der Instandhaltungsseite dicke Pluspunkte, von der Einnahmenseite Pluspunkte und von den Risiken der Gäste. Ja, wenn ein Gast mal richtig daneben greift oder das halt mal wirklich unangenehm ist und der wirklich sich auch nicht an Regeln hält und drinne raucht, dann können wir den Zugang zur Wohnung direkt beschränken. Wir haben Hausordnung, wir haben kein Mietrecht, sondern wir haben Gewerberecht und das ist tatsächlich der größte Vorteil wahrscheinlich, dass man nicht solvente Mieter sofort rausschmeißen kann, dass man Leute, die sich nicht an Regeln halten, rausschmeißen kann und dass man vor allem auch selber Regeln konkret definieren kann. Also wenn es mir wichtig ist, dass die Leute ihre Schuhe vor der Haustür ausziehen, dann kann ich das definieren, halten sie sich nicht dran, kann ich sie rauswerfen. Das könnte ich bei einem normalen Mieter so nie und auch dieses Thema mit Kleintierhaltung und diesem ganzen Mieterpaket. Ne? Also als Vermieter ist man ja eh immer der Böse, man ist immer der Stärkere quasi und dementsprechend auch im Recht immer zurückgestellt. Und das spürt man schon sehr stark und das habe ich halt genau nicht, wenn ich auf die Kurzzeitvermietung zurückgreife. Also ich spare mir diesen ganzen Block der Verantwortung und auch der des Leides, das ich ertragen muss, wenn jemand nicht das macht, was ich mir wünsche mit meinem Objekt. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch in der Langzeitmiete, man sieht ja überall flächendeckend, egal ob das Familien sind, alleinstehende Paare oder so, niemand geht mit einem Mietobjekt so sorgsam um, wie man sich das als Eigentümer vielleicht wünscht, weil man ja natürlich auch gar keinen Bezug dazu hat, wie viel der Boden gekostet hat, wie viel die Badsanierung gekostet hat oder so. Ja. Das ist dann so ein Thema.
Okay, hattet ihr denn schon mal, sage ich mal, in diesen letzten 5 Jahren, wo du sagst, da war mal irgendwie was vorgekommen, wo, keine Ahnung, die Möbel zerstört waren oder irgendwas geklaut wurde, oder ist es wirklich kaum der Rede wert, was also da in den letzten 5 Jahren passiert ist?
Sowohl als auch. Also ich kann dir mit Sicherheit Geschichten erzählen, die stundenweise Podcast füllen würden. aber im großen Kontext der Vermietung mit so vielen Einheiten ist es nicht der Rede wert. Also wir haben immer mal Ausläufer und ich habe Geschichten, die würden den Podcast sofort explizit machen und so weiter. Da ist ganz viel schon passiert in ganz viele Richtungen und du kannst dir vorstellen, dass gerade kleine Apartments vor allem zu Corona-Zeiten oder so sehr gefragt waren beim horizontalen Gewerbe. Da hatten wir immer mal wieder Themen. aber auch allgemein, also ich kann wirklich ganz viel füllen, aber das ist im Vergleich zum Alltagsgeschäft wirklich was Besonderes. Also wenn wir einen Ausrutscher im Quartal haben, den man in so einem Podcast erzählt, dann ist das viel, aber davon gibt es natürlich welche.
Okay, cool. Worauf sollte ich denn achten? Schau, ich bin jetzt irgendwie so südlich von Hannover, ich bin noch immer in der Großstadt, ich bin so ein Dorf, ja, und nehmen wir mal an, ich würde das gerne machen wollen, ja. Ist es wichtig, und wo ich mir denke, okay, Hannover, das ist jetzt auch irgendwie nicht so touristisch angesagt. Worauf achtet man da, damit man wirklich hinterher auch Spaß daran hat, dass diese Wohnung auch gemietet wird, ja? Also, wie geht man da davor? Was sind so die Eckpfeiler, wo du sagst, okay, check, erfüllt. Das hat alle irgendwie Anforderungen erfüllt. Das ist eine gute Wohnung, die ich jetzt anmieten kann für die Weitervermietung.
Ja, also da müssen wir verschiedene Gesichtspunkte beachten. Zum einen ist es das Objekt an sich. Ne? Das Objekt unterliegt bei uns immer einer ausgiebigen Objektanalyse. Da werden alle Parameter der Wohnung zusammengeworfen. Und diese kann aber nur vollständig bearbeitet werden, wenn es auch eine Standortanalyse gibt. Und jetzt könnte es sein, dass irgendwie ein kleines Dörfchen zwischen Celle und Hannover nicht so spannend ist, so für die Vermietung. Ich habe tatsächlich einen Kollegen, der ist in Plockhorst unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der hat dort ein Seminar- und Tagungshaus. Das ist auch in der Nähe von Hannover. Und das läuft ziemlich gut, weil das so ein Seminarhaus ist, weil da einfach viele Zimmer sind, da sind so Tagungsräume, da kann man so richtig coole kleine Vacations machen oder so. Dafür ist es sehr gut geeignet. Aber so diese typischen Geschäftsreisenden oder Hotelübernachtungen oder so, die sind dort natürlich auch immer mal da, aber eher auch beim Gastgeber unbeliebt, weil sie ja viel Arbeit machen, das Zimmer muss gereinigt werden und so weiter. Aber wenn ich jetzt in Hannover selber eine Unterkunft an den Start bringe und ich sehe den Mietpreis im Verhältnis zu Messepreisen auf der Webseite von Booking.com beispielsweise, lässt sich relativ schnell erahnen, dass zum Beispiel Hannover ein sehr, sehr, sehr spannender Standort ist. Auch wenn der touristisch vielleicht nicht so gefragt ist, ich bin nächste Woche aber auch in Hannover. Diese Woche. Ich fahre Donnerstag nach Hannover. Bin dort auf einer Konferenz eingeladen, auch als Speaker, und da ist nebenbei auch noch eine weitere Messe. Die Hotelpreise sind voll explodiert und Kurzzeitvermietung funktioniert dort wunderbar. Die Parameter für einen Standort sind bei uns relativ festgelegt. Wir wollen immer 50.000 Einwohner haben an dem Standort, an dem wir investiert sind, und dann brauchen wir aus der Kundenbrille einfach ungefähr, ganz grob, aber das macht es dir und den Hörerinnen und Hörern am einfachsten, das 3,5-fache der Kaltmiete an Potenzial. Und das Potenzial finden wir auf Booking.com. Also man könnte jetzt auch in Analyse-Tools reingehen oder die Themen etwas komplexer machen. Aber wenn du das 3,5-fache deiner Kaltmiete erwirtschaften kannst über die Übernachtungspreise deiner Unterkunft, dann ist das sehr, sehr gut. Das findet man tatsächlich am besten über die Kundenbrille und über den Austausch mit anderen Gastgebern vor Ort. Na, das ist immer so ein bisschen das ist ja mit Sicherheit bei Aktien und Investments auch so, dass es sinnig ist, natürlich nicht ortsabhängig sich zu unterhalten. Also es ist jetzt nicht wichtig, ob ich auf den Investmentstammtisch in Hannover gehe oder in München, es wird dasselbe sein. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, mit Menschen, die aktiv in der Materie sind, sich auszutauschen. Und bei der Kurzzeitvermietung ist es ein sehr standortbasiertes Business. Dementsprechend macht es auch Sinn, dass man dort Stammtische hat. Die habe ich etabliert vor 2 Jahren habe ich damit angefangen. Da gibt es in Hannover zum Beispiel auch einen sehr, sehr aktiven Stammtisch. Die hatten jetzt sogar ein Sommerfestival mit 300 Investoren. Da war Christine Pistorius, eine Podcast-Gästin, auch mit dabei.
Genau, sie ist ja quasi meine Nachbarin hier.
Ja, genau.
Christine, ja.
Und das ist zum Beispiel etwas, was ich super finde, dass das so gut Anklang findet, dass man sich austauscht. Und da gibt es mittlerweile wirklich 56 Standorte in ganz Deutschland, wo man sich austauschen kann. Und das hilft viel. Ich gebe gerne aber auch 1-2 Tooltips mit. Also auf AirDNA wie Airbnb. Nur AirDNA könnt ihr die Auslastung am Standort erfragen. Die ist ziemlich genau. Das bedeutet, wenn du dort siehst, 69% Monatsauslastung, und du siehst in Booking.com über mehrere Tage verfolgt einen Buchungspreis von 110 Euro pro Nacht für ein Apartment. Ja. Dann kannst du die 110 mal 69% Auslastung in Tagen nehmen. Und dann hast du ziemlich genau den Wert, den du im Monat umsetzt. Und dann kannst du anhand dieses Potenzials mit der Kaltmiete entscheiden, ob sich das lohnt für dich oder nicht. Mhm. Und Spoiler, es lohnt sich aber auch in unter 50.000 Einwohnerstädten. Man muss halt das einfach nur abgebildet bekommen. Wir als Unternehmensgruppe sind interessiert an Skalierung und bei einem Standort bei unter 50.000 ist relativ schnell die Kappungsgrenze. Also ich kann da vielleicht 6 Apartments erfolgreich betreiben. Mhm. Ob ich dort 20 Apartments erfolgreich betreiben kann, ist halt zwar fraglich. Und wenn ein Standort bei uns zu klein ist, dann lohnt es sich einfach nicht, da reinzugehen und da viel Zeit und Energie reinzustecken. Deswegen bei uns die Grenze. Ihr könnt das natürlich flexibel, wenn du jetzt sagst, du wohnst auf dem Dorf, dann guck doch einfach mal auf dem Dorf, was die Leute so an Übernachtungszahlen nehmen. Und wenn du dann eine kleine Einliegerwohnung hast oder so, die sich anbieten könnte, dann kann sich das natürlich trotzdem sehr stark rentieren, wenn du besser bist als dein Umfeld sowieso.
Wo hast du die meisten Wohnobjekte?
Die meisten haben wir in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Okay. Spannend. Jetzt habe ich ganz, ganz viele Frauen, die mir zuhören. Gerade hört wahrscheinlich auch eine Frau und vielleicht auch eine Mama. Und häufig ist halt eben diese Frage, boah, mein Alltag ist so voll mit allem. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch alles machen soll. Ja, und bei Aktien ist es schon, dass man sagt, okay, ja, wenn du das wirklich mit einer Strategie und alles mit Bedacht und ich sag mal so, keine Zeit verschwendest, man kann sich da ja auch 3-4 Stunden drin verlieren, ne? Aber wenn man wirklich nur straight das tut, was zu tun ist, dann reicht es auch eine Stunde in der Woche, ja, ist man gut bedient. Wie sieht es mit so einer Kurzzeitvermietung aus? Also wenn ich wirklich mich auf den Weg mache und sage, so 3-4 Wohnungen, die ich jetzt weiter untervermiete, wie viel Arbeit kommt auf mich? Ungefähr Pi mal Daumen zu pro Wohnung.
Ja, jetzt hast du es zum Glück schon ganz gut eingegrenzt, weil da hätte ich dir auch eine Antwort von bis geben können. Aber wenn man so 3-4 Wohnungen betreibt, dann ist das Wichtigste, was es abzugeben gilt, einmal der Check-in und der Check-out. Mhm. Das kann man mittlerweile super automatisieren, ob das jetzt Schlüsselboxen sind, ob das Nuki-Systeme sind oder andere Anbieter, die den schlüssellosen Zugang ermöglichen.
Okay.
Das ist schon mal ganz wichtig. Macht die Übergabe nicht selber. Geht nicht davon aus, dass die Gäste gerne begrüßt werden. Das habe ich am Anfang gemacht. Also. Ich habe gedacht, ja, es ist doch super persönlich und ich unterscheide mich da von vielen und habe selber aber in meinem Familienalltagsstress gemerkt, dass es mich extrem unter Druck setzt, wenn ich meinen Urlaub mit einem Termin starte. Also es gibt wirklich nichts Unangenehmeres, als irgendwo hinzufahren und auf der Autobahn zu schreiben, sorry, wird eine halbe Stunde später, wir sind jetzt doch dann und dann da. Und
oh ja, wie nervig.
Schlimm, ja, ganz schlimm. Und genau, deswegen habe ich gesagt, das auf jeden Fall automatisieren. Der zweite wichtige Schritt ist dann die Reinigung. Also wenn man diese beiden Komponenten aus seinem Alltag raus hat und die Wohnung einmal eingerichtet ist, dann ist das Management bei 4 Wohnungen, also wenn man wirklich sich nicht gut anstellt in Automatisierungen, dann ist man vielleicht bei 2 Stunden in der Woche. Also, aber das wirklich so als Maximales. Man hat dann noch die Kommunikation mit den Reinigungskräften. Und wenn man die Gästekommunikation selber auch nicht machen möchte und sagt, okay, ich möchte nicht den ganzen Tag am Telefon hängen, ich habe eine Familie, ich möchte ab 18 Uhr Abendessen und ich möchte da auch nicht an mein Telefon gehen müssen, kann man das auch mittlerweile abgeben über Dienstleister. Hat dann zwar am Ende vielleicht ein bisschen weniger Gewinn, aber nahezu passives Einkommen. Und das ist ja vielleicht das, wonach man strebt. Aber ja, 3-4 Wohnungen bedeutet ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro Gewinn. Und dafür, dass man, ja, wenn man sich wirklich blöd anstellt, 2 Stunden investiert in der Woche, ist das, würde ich sagen, ein sehr guter Stundenlohn. Ja.
Das klingt schon gut. 4.000 bis 5.000 Euro Gewinn. Also es ist so, ich miete mir eine Wohnung, ich frage den Vermieter, es muss natürlich alles rechtlich geklärt werden, der muss davon wissen, ja, das mache ich nicht heimlich, ne? Das ist schon bestenfalls informiert. informiere ich den Vermieter und der sagt, do it, ja? Wie reagieren denn die meisten Vermieter? Sind die da alle so bei dir, was heißt alle, aber die meisten sagen, ja, mach, was du willst? Oder ist da schon Bearbeitungs- und Diskussionsbedarf, bis man den Vermieter so weit bekommen hat?
Also alle, die zuhören und du auch, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich diesen Job der Aufklärung übernehme und viele meiner Kollegen, die das größer drehen, auch. Aber ich bin mindestens einmal im Monat auf einem Immocation-Stammtisch und halte einen Vortrag. Ich bin auf größeren Events mit Audience und halte einen Vortrag oder bin Speaker. Und mein selbst auserkorenes Ziel ist tatsächlich, den Weg zu ebnen. Vor 5 Jahren, als ich damit angefangen habe, haben viele Eigentümer im Hinterkopf gehabt, ja, es ist total unseriös, kauf dir doch selber eine Wohnung und betreib das in deinem Eigentum. Ja. Warum kaufst du nicht einfach was? Und mittlerweile haben viele aber die Vorteile von solchen Arbitrage-Mietern gelernt, also weil genau diese ganzen Herausforderungen, die ich in der Langzeitmiete angesprochen habe, die kann man ja mit so einem Mieter, der selber Kurzzeitvermietung betreibt, auch haben. Ohne selber das betreiben zu müssen. Und es ist mittlerweile deutlich seriöser bei allen angekommen als Geschäftsmodell. Es ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man vor 10 oder 15 Jahren gesagt hat, man macht Fix und Flip. Und jemand hat dich angeguckt und hat gesagt, was machst du? Und keiner konnte was damit anfangen. Wenn ich jetzt heute sage, ich bin ein Beherbergungsbetrieb, klingt es auch viel geiler, als wenn ich sage, ich bin Airbnb-Vermieter. Und das ist so ein bisschen der Wandel, ne? Also von Fix und Flip zu verstehen, ah, das ist Immobilienhandel, das ist ja komplett seriös, genau wie Airbnb-Vermietung, ah, das ist ja ein Beherbergungsbetrieb, ist ja komplett seriös, gibt's ja ganz viele. Ne, das ist so die Transformation und die gehe ich ganz stark voran und alle profitieren davon, indem das eben laut auf Bühnen auch immer wieder Thema wird. Sadia oder andere, die du ja auch kennst, haben ja auch Bühnenauftritte und haben eine Audience und das hilft einfach, dieses Thema deutlich salonfähiger zu machen. Aber klar, es ist trotzdem eine Partnerschaft, das ist ein Geschäftspartner. Am Ende muss man sich als solcher auch verstehen. Und darauf müssen Vermieter Lust haben und sie müssen dir natürlich vertrauen. Deswegen solltest du schon überzeugend sein und seriös auftreten. Und das sollte dann irgendwie matchen. Aber wir sind zum Glück raus aus der Zeit, wo keiner das Geschäftsmodell versteht.
Hätte ich als Vermieterin einen monetären Vorteil?
Kann auch ein kurzfristig monetärer Vorteil sein. Der langfristig monetäre Vorteil ist natürlich diese nicht krass vorhandene Abnutzung, dieses Sichern vor Tieren, Kindern und auch Rauchen. Und genau, das ist also so der bessere Mietpreis, den man geben kann. Das funktioniert natürlich immer. Am Ende muss man aber natürlich auch sagen, das Geschäftsmodell lebt davon, dass wir von diesem Split leben zwischen Miete und Einnahmen in der Kurzzeitvermietung. Und je kleiner der wird, desto unattraktiver wird es für uns.
Ja,
und
klar.
Da muss man als Eigentümer einfach nur mit Bedacht reingehen und nicht zu gierig. Weil wenn man das mit Bedacht macht, dann hat man für viele, viele Jahre einen super entspannten Mieter, der ein perfektes Mietverhältnis pflegt, der den Austausch mit den Nachbarn hat, mit der Hausverwaltung. Man hat nichts an der Mütze. Wir machen kleine Reparaturen und kümmern uns ja um alles selber. Und wenn man ein bisschen zu gierig ist, dann ist es halt so, dass das die erste Wohnung ist, die ich aus meinem Bestand aussortiere. Wenn ich wachse, also ich bin mittlerweile auch gewachsen und ich habe keine einzige Wohnung mehr von früher aus meinen Anfängen in meinem Betrieb, weil sich genau eben die Rahmenbedingungen und auch die Verhältnisse zu den Eigentümern verändert haben und ich nicht mehr bereit bin, 200 Euro mehr Miete zu zahlen, nur weil ich Kurzzeitvermietung betreibe.
Aha, okay. Es gibt also doch die Eigentümer, die das ausnutzen und sagen, ja, wenn du ein bisschen mehr Miete bezahlst, dann kannst du es machen, so ungefähr. Ne?
Klar, gibt's vor allem jetzt gerade durch die Stammtische und so weiter, gibt's natürlich auch viele, die Angst oder vielleicht ist Angst das Falsche, aber Respekt vor Kaltakquise haben, vor Vermieterüberzeugung, ne, die Leute auch anzurufen tatsächlich. Und wenn man dann irgendwas serviert bekommt, wenn irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, hier, du kannst meine Wohnung haben, dann sagen ganz viele, okay, mache ich, nehme ich, ne, damit sie erstmal was haben. Und dann später, wenn die Sicherheit dazukommt, wenn Vertragssicherheit, also auch die Sicherheit der Verträge dazukommt und man einfach weiß, wie man verhandeln muss und selbstbewusster ist, weil man weiß, dass es funktioniert, dann wird man natürlich auch strenger mit den Verträgen, die man mal geschlossen hat. Und dann wird es dazu führen, dass die Menschen, die da empowered sind, sich aus dieser Fessel rauslösen und sagen, okay, nee, das ist mir zu teuer, einfach, das lohnt sich nicht.
Ich denke so gerade, wir sind ja quasi klassische Vermieter mit meinem Mann. Ey, das wäre ein Geschenk, weißt du? Jedes Mal, wenn ein Mieter auszieht, geht das wieder los, weißt du? Denkst du dir, oh, jetzt musst du wieder gucken, dann einmal renovieren, sanieren vielleicht nur mal kurz streichen. Dann, wenn es weiter weg ist, musst du quasi als Vermieter auch überlegen, okay, willst du es jetzt selber machen? Nee, keine Zeit, keine Lust, keine Zeit eher auch und keine Lust, ehrlich gesagt, beides. Also Maklerin zahlst du wieder Provision, 2 Monatsmieten, ne? Wenn man sich das alles ersparen kann, ne? Also ich würde alle 50 Wohnungen, die wir haben, wirklich für Kurzzeitvermieter zum Weitervermieten geben, ne? Das ist mega, mega. Also wenn man wirklich, wenn man so ein Angebot ablehnt, verstehe ich gar nicht, welche Gründe dafür sprechen könnten. Also es ist daher, ja, aber wie gesagt, wir wohnen ja da, wo wenig Kurzzeitvermieter sind. Deswegen kam wahrscheinlich noch nie eine Anfrage bei uns. Einmal eine einzige in Laatzen war das. Das ist in der Nähe von Messe.
Ja.
Da wollte ein Mädel tatsächlich die Wohnung anmieten, um weiter zu vermieten. Es hat sich aber irgendwie zerschlagen. Wir haben gesagt, ja, do it, ja, mach es auf jeden Fall. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat sie sich dann, dann doch irgendwie anders überlegt. Es hat sich irgendwie zerschlagen, genau. Aber jetzt so, ja, wenn ich das so überlege, das ist echt eine coole Sache für beide. Ja, im Grunde genommen ist es eine Win-Win-Situation für alle.
Ja.
Und ja, absolut. Schön. Hast du vor, auch ins Ausland zu gehen?
Witzigerweise, Simon und ich, wir haben 2021 hier gegründet und hatten ganz fest vor 2023 schon im Ausland zu sein.
Ah.
Aber haben das komplett zurückgeschraubt, weil die Komplexität dahinter nochmal eine ganz andere ist. Ne? Mhm. Ich habe andere Rechtsgrundlagen, ich habe andere Vertragssicherheiten, ich habe andere Firmenkonstrukte, die ich dafür brauche, um das Ganze zu skalieren. Und wir sind relativ schnell auf den Trichter gekommen, es macht für uns schlichtweg keinen Sinn, eine Ferienwohnung in Fuerteventura oder auch Fuerteventura zu mieten und weiter zu vermieten, sondern wenn, dann müsste man halt mit einem Knall kommen. Ne? Also es lohnt sich für uns nicht, einen Gesellschafter zu bestellen in Spanien, wenn der nur 2 Ferienwohnungen verwaltet. Dann sind die Verwaltungskosten für die Struktur teurer als die Einnahmen, die wir damit generieren.
Richtig.
Und dementsprechend sind wir da noch zurückhaltend. Aber wenn wir expandieren, dann expandieren wir ins europäische Ausland. Also wir sind interessiert an allem Richtung holländische, französische Grenze. Das finden wir spannend. Vielleicht auch Luxemburg, Belgien oder so. Und Richtung Spanien, Italien, Griechenland. So die Ecke unten. Natürlich.
Ach, schön.
Ja, ist ja auch schön da unten.
Aber du bist ja erst 27. So, lass dir doch mal ein bisschen was für die 30er noch. Ja, schon krass, schon krass. Also Chapeau, was du alles auf die Beine gestellt hast und jetzt mittlerweile mit Unterstützung und mit Partnern. Und das ist ein richtiger und wichtiger Punkt, den du hier angesprochen hast. Gemeinsam, ja, wenn man quasi wirklich realisiert, alleine kann ich das auch irgendwie alles gar nicht stemmen. Wenn ich weiter wachsen möchte und skalieren möchte, dann brauche ich Partner, die mich unterstützen, wo wir uns gegenseitig unterstützen, finde ich mega. Jetzt einfach auf deinem Weg, den du gegangen bist, die letzten 5 Jahre, es hört sich ja alles so ein bisschen bilderbuchmäßig an. Ja, du hast angefangen, es war dann eine, dann 2, dann 3 und dann hast du skaliert, jetzt hast du Partner, jetzt hast du über 90 Wohnungen, jetzt bist du Speaker, Mentor. Gab es auf diesem Weg, ja, so Momente, wo du gezweifelt hast, wo du Rückschläge hattest, weil viele denken ja, weißt du, sehen das Ergebnis und denken, boah, ey, es ist ja wirklich ein Träumchen, ne? Ein Träumchen. Keine Ahnung, der hatte ja nur Glück gehabt, nur Glück und alles irgendwie lief. Wie nach Plan, ne? Ist es so gewesen? Ist es bei dir tatsächlich, dass du sagst, ja, tatsächlich bin ich gesegnet von Glück? Oder gab es Momente, wo du gesagt hast, Alter, ich würde am liebsten alles, weiß nicht, stehen liegen lassen, ich bin kaputt, ich bin überarbeitet, es läuft irgendwie was nicht, oder vielleicht finanziell zwischendurch, irgendwie Engpässe, wo man gedacht hat, oh Gott, hoffentlich geht das gut, ja. Wie war es bei dir?
Ja, super spannende Frage, weil ich finde, das ist immer so eine Frage der Perspektive. Also Ich könnte jetzt ganz viele negative Erlebnisse auflisten, die auch in den letzten 5 Jahren passiert sind. Und natürlich kann man sich bestimmt vorstellen, wenn man das da draußen hört, ich habe 6 Tage die Woche gekellnert, ich hatte ein Vollzeitstudium, ich habe Nachtschichten gehabt, ich habe ein kleines Baby zu Hause gehabt und eine junge Mama, meine Frau ist noch 2 Jahre jünger als ich, also sie ist mit tatsächlich 18 Mama geworden. Und
Krass.
das ist alles mit Sicherheit nie einfach gewesen. Ja, es war immer ein Drahtseilakt, es war immer ein Spagat, irgendwas ist immer hinten runtergefallen und hat nicht so richtig funktioniert, wie man sich das in seinem Traumleben geträumt hätte. Aber wenn ich all das sehe, hat es immer funktioniert, eine riesige Weg-von-Motivation zu haben. Also ich bin kein Mensch, der sich in die Zukunft motiviert. Ich habe keine Hinzu-Motivation. Ich bin immer nur getrieben von dem, was ich nicht will. Also da merke ich zumindest, dass ich anfange zu rennen. Und ich wollte nie in ein festes Angestelltenverhältnis rein. Ich wollte nie einen Chef über mir haben, der mir sagt, wie ich zu laufen habe. Und ich hatte vor allem gar keinen Bock, das Leben meiner Eltern zu leben. Und das ist nicht, weil ich meine Eltern bemitleide oder weil ich, aber immer aufs Geld achten zu müssen und immer sich irgendwas zu überlegen, warum etwas nicht geht und das vor sich wegzuschieben und zu sagen, das geht nicht, weil ich habe immer gesagt, warum geht das nicht? Lass uns eine Lösung finden, auch schon zu Hause oder so. Und habe schon immer alles Mögliche in Bewegung gesetzt. Also ich bin wahrscheinlich zum unglücklichsten Zeitpunkt umgezogen. Von meiner Mama weg zu meinem Papa mit 13 Jahren. Also so in der Fulltime-Pubertät und komplett losgelöst. Ich hatte keine Freunde bei meinem Vater, ich hatte niemand, ich kannte ein paar Leute aus dem Ort durch die Ferien, aber ich habe meine kompletten Wurzeln rausgerissen und habe gesagt, okay, ich gehe nochmal woanders hin und habe komplett neu angefangen. Und ich war schon immer ein Mensch für harte Umbrüche und für Wege, die vielleicht die Leute sich nicht trauen zu gehen, weil sie Angst haben vor Konsequenzen, die sie gar nicht kennen. Und ich lasse mich davon nicht ablenken. Keine Ahnung, ich bin schon immer ein Mensch gewesen. Ich habe Probleme klar, ganz klar gespürt, aber ich habe nicht zugelassen, dass die meine mentale Kraft einnehmen und sich alles um diese Probleme dreht, sondern es hat sich alles um die Lösungsfindung gedreht. Und das ist ein Mindset-Thema. Ich glaube, das kann jeder für sich lösen. Und ja, ich kann jetzt 2, 3 Geschichten erzählen. Klar, als wir zusammengegangen sind, 21. Vielleicht, um das greifbarer zu machen, ich bin 2019 gestartet, hatte 2 Objekte am Ende des Jahres und bin durch meine Stadt gelaufen, als wäre ich Graf Koks. Ja, ich habe plötzlich über 2000 Euro verdient, ich hatte kaum Ausgaben, ich habe nebenbei noch gekellnert und ich habe gedacht, ich habe das Leben durchgespielt, mir kann keiner was, was lacoste die Welt, Geld spielt keine Rolex. Ja, das war so mein Lebensmotto kurz. Und 3 Monate später kam Corona. Und 3 Monate später war Beherbergung verboten und es stand alles auf Eis und ich war so klein mit Hut und bin plötzlich mit meinem privaten Auto Corona-Proben von A nach B gefahren, von irgendwelchen Laboren, damit ich irgendwie Geld verdiene, damit meine Familie überleben kann und ich
Krass.
die zusätzliche Miete, die ja jeden Monat angefallen ist, irgendwie noch bezahlen kann. Und das war eine unfassbar harte Lektion, die mich aber im absolut richtigen Moment erwischt hat. Weil hätte die mich nicht erwischt, wäre ich mit Sicherheit deutlich entspannter und gelassener auch in meinen Unternehmensaufbau gegangen. Ich hätte wahrscheinlich den Skalierungsdruck gar nicht so sehr verspürt, weil ich mit 5 Wohnungen ja hätte schon easy leben können. Ne? So, ich hätte keine Mitarbeiter, ich wäre immer noch selber solo-selbstständig oder so. Und Corona war eine harte Prüfung. Bin in Corona-Zeiten dann auf 6 Wohnungen gewachsen nochmal 2021, aber nur im Verwaltungsmodell. Ich habe also für andere
Ach so,
Eigentümer die
okay.
Kurzzeitvermietung in der Verwaltung betrieben, um kein
Ja.
finanzielles Risiko mir aufzulasten. Und so bin ich dann ziemlich schnell skaliert, nämlich von 21 von 6 auf 22, nee, von 20 2020 6 Wohnungen auf 2021 36 Wohnungen.
Wow, okay.
Und das habe ich dann mit meinem Geschäftspartner zusammen gemacht. Und wir sind gleichzeitig in unsere erste GmbH-Partnerschaftsgründung gegangen, als wir uns eine meiner ersten, ja, wie nennt man das? Mentees, Schülerinnen, Coachee. Wir haben uns eine Frau geschnappt, die war verheiratet, hatte 3 Kinder, wollte auf gar keinen Fall aus der Elternzeit zurück und die hat sich innerhalb kürzester Zeit 7 Wohnungen aufgebaut Und da haben wir gesagt, okay, sie konnte nicht mehr weiter wachsen. Sie hatte mehr Angebote, aber kein Geld mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir gehen all in. Wir starten mit dir zusammen durch. Wir ziehen das größer auf. Wir probieren mal, ob das gut klappt. Und da sind wir finanziell wirklich all in gegangen. Und dann im Dezember und Januar, als Corona nochmal so richtig hochgepocht ist und wieder Sanktionen kamen, sind wir mit dem Arsch richtig auf Grundeis gegangen. Also es war schon wirklich knapp. Also ich habe jeden Tag von Insolvenz geträumt. Ich habe überlegt, wie könnte mein Leben jetzt aussehen, wenn das nicht gut geht, und mein Geschäftspartner noch viel mehr. Und so Momente gab's, so Momente gibt es immer wieder. Wir sind auch Anfang des Jahres, haben wir uns ein bisschen mit unserem Ad-Budget verkalkuliert. Am Ende des Jahres haben auf fehlende Kaufbereitschaft Anfang des Jahres nicht gesetzt. Und das war auch nicht so knapp und nicht so schwierig wie 2021. Aber natürlich trotzdem gibt es im Unternehmertum immer Wege, die man einschlägt, die nicht funktionieren. Ne, so, wir reden nicht so super häufig drüber, weil es bringt ja auch nichts, sich daran aufzuhalten. Genau. Aber natürlich, wir machen Fehler, wir machen falsche Entscheidungen, wir stellen falsche Mitarbeiter ein, wir haben Herausforderungen mit den Standorten, wir haben mit Mitarbeitern Herausforderungen und mit Budgets all das begleitet uns tagtäglich, und dafür gehen wir ja auch tagtäglich das Unternehmertum voran und haben davon vielleicht ein paar Vorteile, die man gerne nach außen auch zeigt oder viele auch gerne nach außen zeigen. Ich bin da so ein bisschen bodenständiger, aber es ist also genau, aber es kommen Risiken und es kommen extreme Freiheit, und für mich ist die Freiheit halt das Wichtigste, die wichtigste Währung, und deswegen Krisen wird es immer geben. Wir werden auch äußere Eindrücke, sowas wie Corona, wir werden das nie aufhalten können. Ne? So, jetzt gibt's Neuwahlen, wir wissen nicht, was in der Politik passiert, aber wir sollten uns niemals von äußeren Geschehnissen irgendwie ausbremsen lassen auf unserem eigenen Weg, zum Glück. Ne? Und das ist, deswegen kann mich auch nichts mehr aufhalten. Ich habe alles überlebt, wo alle immer gesagt haben, du wirst das nicht schaffen und das ist so schwierig und wie soll man da irgendwie überleben? Und wir haben so viele Insolvenzwellen jetzt mittlerweile gesehen, ja auch, du ja mit Sicherheit auch in den Aktien ganz stark gespürt, was so abgeht im Markt, und das ist ja extrem volatil, das ist ja extrem risikobehaftet irgendwie, auch für die Firmen, wenn die all in gehen oder einen IPO machen oder so, ne? Da muss man halt immer beobachten und gucken.
Ja, aber wer nicht wagt, ne? Der ständig immer nur von vornherein alle Risiken auflistet und die Rechnung immer nur so macht, was könnte Schlimmes passieren, dann wirst du niemals in Gänge kommen und niemals was starten. Und wie sich das alles entwickelt hat, ne, ist ja mega, dass man sich nicht entmutigen lassen hat, sondern gerade in dieser herausfordernden Zeit hast du skaliert, ne, wie verrückt. Also schon krass irgendwie. Aber genau das macht den Unterschied. Am Ende macht es den Unterschied, ne, von erfolgreichen Menschen und Menschen, die einfach nur träumen ihr Leben lang und nichts auf die Straße kriegen.
Ja.
Daher mega. Also ich kann mir vorstellen, auch dass deine Frau dich, dass ihr euch gegenseitig mental auch unterstützt. Also wie wichtig ist dir in dieser Zeiten gerade deine Partnerin? Ist sie deine Schulter sozusagen, wo du einfach mal auch wo du sagst, okay, jetzt bin ich vielleicht mal kurz genervt oder was weiß ich und ich muss mal kurz loswerden und sie bringt dich runter. Also welche Rolle spielt sie in dieser Kurzzeitvermietung, in diesem Unternehmertum bei euch?
Zum Glück keine. Also mit Sicherheit dadurch eine ganz besondere, aber ich bin extrem froh, dass ich nicht den Weg gehe, den viele gehen, dass sie ihre Partner zu stark in das eigene Geschäftsmodell involvieren. Also ich habe erstens keine Lust darüber zu entscheiden, was ihre Persönlichkeit ist und was sie antreibt. Also sie soll selber ihren Weg finden. Sie studiert auch gerade im Bachelor und ist damit ganz happy. Und ich möchte ihr da nicht reinreden. Und auf der anderen Seite ist hier aber genau das, was du gesagt hast. Also Blitzableiter, aber natürlich auch zu Hause. Also ich glaube, ich bin der ruhigere Part. So, aber weil ich Resilienz auf Arbeit jeden Tag spüre, ne? Also ich muss ja aushalten können und dann bin ich auch ganz gerne mal derjenige, aber sie ist halt wirklich, wirklich Vollblutmama und übernimmt diesen Job mit einer absoluten Glanzleistung, die mich auf Arbeit halt entspannen lässt, weil ich weiß, allen zu Hause geht's gut. Ne? So, und das ist extrem viel wert, und auch, dass sie da so loyal mir gegenüber ist, mit den Rücken frei hält, mir die Möglichkeiten gibt, dass ich unter der Woche irgendwie auf Konferenzen gehe oder so oder auf Austauschplattformen unterwegs bin. Das ist mir ganz viel wert und was ich extrem schätze, ist, dass es einfach wirklich zu Hause ankommen bedeutet Feierabend und nicht mehr übers Geschäft reden. Natürlich fragt man mal, wie läuft's oder so, aber wenn es was gibt, dann weiß sie, dass ich auf sie zukomme und wenn es nichts gibt, dann ist es auch nicht die ganze Zeit Thema noch zu Hause. Ich kenne das von befreundeten Paaren, da ist der Arbeitsplatz einfach immer zu Hause am Küchentisch mit dabei. Es wird die ganze Zeit
bei uns?
Über. Genau.
Bei uns ist es tatsächlich so, ja. Es gibt kein Feierabend. Also im Grunde gibt es kein Feierabend. Das ist, es gibt Vor- und Nachteile, ne? Immer tatsächlich.
Und das ist die Freiheit, die wir uns ausgesucht haben. Und das ist ein großes Glück für mich, dass ich einfach die Möglichkeit habe, dank Familie oder durch die Familie runterzufahren und da auch einfach den Fokus auf dem Zwischenmenschlichen zu wahren. Es gibt da aber kein richtig und kein falsch. Ne? Also wenn der Geschäftspartner auch der Lebensgefährte ist und da der beste Partner an der Seite, den man sich nur vorstellen kann, dann freut mich das für jedes Paar, für das das gut funktioniert. Ich habe leider schon viel Scheitern sehen, auch in dieser Beziehung. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich nie aufs Negative, sondern immer nur aufs Positive. Genau. Es hat mit Sicherheit auch Nachteile, dass meine Frau nicht so involviert ist, weil sie ganz vieles nicht so von der Dringlichkeit versteht, wenn ich irgendwo hin muss, weil es gerade wichtig ist oder so. Aber sie vertraut da voll auf mich und ich vertraue voll auf sie. Und das ist ja das Wichtigste in der Partnerschaft, ne?
Ja, cool. Ja, schön. Ihr habt euren Weg gefunden und vielleicht wird sich das ja auch irgendwann mal ändern, ja, wo die Kinder gerade so klein sind und so. Das passt gerade zu dem Lebenskonzept super. Vielleicht ist es in 10 Jahren, dass sie, keine Ahnung, irgendwie ihre Liebe auch zu Immobilien oder wird die Fix- und Flipperin, ja, kann ja sein. Oder sie wird Aktieninvestorin. Wer weiß. Ja, das sind ja so viele Möglichkeiten. Aber ich finde das gut, dass ihr da euren Weg gefunden habt. Ja, es gibt wie immer Vor- und Nachteile. Also das ist tatsächlich so, dass wir häufig wenig runterschalten können, weil wir uns immer gegenseitig, immer mit meinem Mann, es ist natürlich die doppelte Power, ja, das ist mein bester Freund, ist mein Ehemann und mein Geschäftspartner und wir sind da voll, wir waren schon vorher quasi so, ja, total innig und gut miteinander und das ist ehrlich gesagt sogar noch stärker geworden durch das Geschäft, ne? Also es kann auch so in diese Richtung gehen. Aber ich kenne auch, es gibt wie immer überall Beispiele, die für oder gegen sprechen oder die sich genau in die andere Richtung entwickeln, wo die Paare dann sich auseinander entwickeln, ja, genau. Daher, schön, freut mich, dass ihr da euren Weg gefunden habt. Und weil viele Frauen und Mamas mir gerade oder uns gerade zuhören und ich gerne Möglichkeiten aufzeige, deswegen finde ich das so toll, dass du heute bei mir der Gast bist und dass du von was ganz anderem sprichst, als ich häufig hier spreche über Aktien und Börse. Und ich weiß, dass viele Frauen schon Ausschau danach halten, wie kann ich anderweitig, anders als durch ein Einkommen, was ich quasi durch meine Arbeit generiere und jetzt Börse, Aktien, das ist ja auch so ein bisschen langfristig. Das, was du machst, ist ja, das siehst du direkt, sage ich mal, den Erfolg. Ja, direkt gibt es quasi kalkulierbaren Erfolg, den du hast, monetär gesehen. Wie würdest du einer Frau, die jetzt zuhört, die sagt, boah, das klingt spannend, da würde ich voll gerne irgendwie mehr darüber erfahren. Was würdest du ihr raten? Was bietest du konkret an? Welche Unterstützung oder Hilfe?
Also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was man selber auch für ein Mindset hat, ob man Bock hat, Abkürzungen zu gehen und von jemandem zu lernen, wie das Ganze funktioniert, oder ob man den Weg selber gehen möchte und sagt, okay, ich gehe durch die ganzen Höhen und Tiefen, ich muss das mitnehmen. Wir bieten eine vollumfängliche Akademie, die all das beibringt in einem sehr, sehr engen Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich einen Online-Kurs kauft, man macht den durch, man hat eine Abschlussprüfung, man ist dann erfolgreiche Kurzzeitvermieterin in Theorie, sondern wir haben unser Coaching-Programm so aufgebaut, dass wir jeden Tag Live-Calls anbieten, dass wir das auch zu Uhrzeiten anbieten, an denen auch wirklich Mamas können. Das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Call, der ist immer für alle offen, dass man mich auch wirklich sieht und mit mir auch reden kann, egal mit welchem Paket man da bei uns einsteigt. Und der ist immer 20 Uhr. Das ist eigentlich immer die Zeit, zumindest wo ich weiß, dass zwischen 20 und 21 Uhr alle Kinder schlafen sollten und dann die Eltern einfach Zeit haben, noch wichtige Fragen zu stellen oder sich damit zu beschäftigen. Und das ist zum Beispiel so ein ganz großes Credo, dass wir es einfach für jeden möglich machen möchten, bei uns zu lernen. Wir haben natürlich auch Vormittagscalls beziehungsweise mittags. Und genau, das das als eine Komponente, dann haben wir noch eine enge WhatsApp-Betreuung, wo wir sowohl den Austausch mit allen Absolventen gewährleisten. Die haben da eine riesige Gruppe mittlerweile, wo sie sich austauschen können. Und gleichzeitig haben sie aber uns auch als Team mit drinne. Da sind Kundenbetreuerinnen drin, auch alles Familienmenschen, alles Mütter, alles aktive Kurzzeitvermieter. Das ist uns auch super wichtig, dass alle im Team bei uns selber genau wissen, wovon sie reden, weil sie es selber machen.
Ja.
Und genau, das gehört dazu und natürlich eine große Lernplattform, wie das heute dazu ist. Also ne, so Learning on Demand, dass man selber entscheiden kann, wann man sich was anguckt. Da haben wir mittlerweile auch viele, viele Stunden Videomaterial, vor allem für den kompletten Anfang sehr, sehr detailliert, mit sehr, sehr viel Hilfestellung, auch wie man so eine Objektanalyse und Standortanalyse im Detail macht, um dich einfach bestmöglich dabei zu unterstützen, wirklich direkt Erfolge zu erzielen. Was natürlich immer ein nettes Beiwerk ist, dadurch, dass ich so laut bin, zum Beispiel jetzt auch im Gespräch mit dir sofort rauskam, du hast 50 Eigentumswohnungen, bist voll offen dafür. Na, sowas haben wir natürlich immer wieder. Das bedeutet, wenn wir Objekte angeboten bekommen an Standorten, wo wir nicht investiert sind oder auch Eigentümer kennen, die offen dafür sind, wo man sagt, okay, das könnte passen vom Standort, vom Persönlichen her, dann vermitteln wir natürlich auch immer direkt durch und geben alle Wohnungen, die wir selber nicht in den Bestand aufnehmen, an unsere Coaching-Kunden weiter. Und das ist dann natürlich so ein Schnellstart, eine Option. Das können wir nie garantieren, weil wir ja nicht irgendwie eine Pipeline mit 25.000 Wohnungen in Deutschland haben, aber es kommt relativ sicher immer mal wieder eine Anfrage rein, ob wir nicht jemanden kennen, der das vielleicht übernehmen möchte. Und okay. dementsprechend da halt auch priorisierter Zugriff auf Immobilien. Genau.
Na schön. Okay. Das heißt, wenn man sagt, oder wenn Frau ihr sagt, ich hätte voll Bock drauf, bietet ihr quasi ein rundum sorglos Paket, wo man mit euch starten kann und durch euch lernen kann und vielleicht durch euer Netzwerk und quasi auch mit Gleichgesinnten vernetzt wird und sogar vielleicht irgendwie Angebote zugeschickt bekommt, ja. Mega.
Das auf jeden Fall und dann natürlich aber auch das große kostenlose Potpourri an allem Möglichen. Ich habe seit 2019, also vor allem wenn da Leute interessiert sind an meiner Entwicklung, in meinem Kopf auch, seit 2019 den Podcast, da nehme ich eigentlich von Anfang an, also ich habe den gestartet, da hatte ich zwei Wohnungen, von Anfang an alle mit in meine Gedanken, in meine Themen rein. Da gibt es auch über 170 Folgen. YouTube-Kanal mit über 1000 Abonnenten haben die Stammtische, die 56 in ganz Deutschland, die verlinke ich dir gerne in den Shownotes, dann können da alle kostenlos reinhüpfen und reingucken und mal reinhören, ob der Standort cool ist. Und genau, das sind natürlich kostenlose Angebote, die immer offen stehen. Vernetzt euch gerne mit mir, vernetzt euch gerne mit meinem Team auf Instagram, LinkedIn und so weiter. Ne? Ihr wisst ja, wo man sich findet. Und ansonsten, wenn ihr da, also gerne auch das Angebot, wenn da irgendwie Fragen sind oder so, sollen sie sich direkt melden und einfach Fragen stellen. Ich bin hinter all meinen Kanälen selber und schreibe und antworte selber. Das ist mir wichtig.
Wow.
Genau. Dementsprechend da auch gerne das Angebot. Und ansonsten ist das Allerwichtigste, egal welchen Weg ihr geht und egal ob Kurzzeitvermietung das Ganze ist, einfach machen. Na, also sich nicht aufhalten lassen von Theorie und ich kenne das selber, boah, ich habe jetzt einen Kurs gebucht, aber da sind so viele Stunden Videomaterial, ich muss das erstmal alles gucken. Guck das, was dir konkret empfohlen wird und dann geh deinen Weg. Das ist das Wichtigste, wirklich Praxiserfahrung zu sammeln, egal was man macht. Ich habe auch schon Aktien gekauft, ohne dass ich einen Coach hatte oder Ahnung hatte. Habe sie auch wieder verkauft und ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe, aber ich habe es einfach gemacht und habe ganz viel lernen dürfen auch da. Und Ich glaube, das ist einfach so die wichtigste Mentalität, die wir uns wieder aneignen müssen. Selbstvertrauen in sich selber zu haben und einfach auch genug Stärke mitzubringen, selbstbewusst in eine Richtung zu laufen und eine Entscheidung zu treffen. Und das, das vielleicht mitgeben im Kopf.
Ja.
Lest Bücher, die euch anregen, ihr selber zu sein und das durchzusetzen. Vielleicht ein Sidefact, den du nicht kennst, vermutlich, den viele auch nicht kennen bei mir. Ich bin seit 11 Jahren gerne Barfußläufer und seitdem ich selber entscheiden kann über mein Leben und keinen Arbeitgeber mehr habe oder irgendwo kellnern muss, also seit 5 Jahren bin ich Vollzeit Barfußläufer, also ich trage keine Schuhe, nie.
Auch im Winter nicht?
Nein, es gibt keine Situation, wo man mich mit Schuhen erlebt, außer vielleicht auf einer Beerdigung oder so. Ich war auch auf meiner eigenen Hochzeit ohne Schuhe, ich bin wirklich eigentlich immer ohne Schuhe, wenn es geht. Und dementsprechend mag das für den einen oder anderen super skurril oder eigen sein oder wie auch immer, aber ich habe irgendwann den Mut gefasst, selbst in einer sehr männerdominierten, maskulinen Immobilienbranche, wo viel Vorurteile herrschen und auf die Armbanduhr geguckt wird, die man trägt und so weiter, mich so durchzusetzen, dass ich auf den wertvollsten Immobiliennetzwerktreffen Deutschlands dabei sein darf und trotzdem als Experte wahrgenommen werde, ohne dass mich das in meinem Ansehen einschränkt. Und das ist etwas, das ist so extrovertiert und so auffallend und für Leute so konfus. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, ihr könnt wirklich machen, was ihr wollt.
Für mich ist es nur so, weil ich ständig kalte Füße habe, wie wahrscheinlich 50% aller Frauen, wo ich mir denke, so, oh Gott, deswegen so auch im Winter. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht, meine Socken können gar nicht dick genug sein. Und wirklich, es gibt so eine Kältekrankheit. Meine Füße und meine Hände sind so kalt, dass die schmerzen, obwohl draußen gar nicht so kalt ist. Und deswegen ist mein erster Gedanke, oh Gott, sind die Füße nicht kalt? Im Winter. Ich habe jetzt auch eiskalte Hände, obwohl es ja gar nicht so kalt ist, ne? Deswegen, also ist es für mich krass. Also das ist ja wahrscheinlich auch Training. Aber was war da für dich der Auslöser? Es ist jetzt nochmal ein Fass, was wir öffnen, aber ich möchte es einfach verstehen. Also was war der Auslöser, dass du sagst, ey, ich fühle mich ohne Schuhe, ohne Socken, auch ohne Socken, ne?
Ja, ja, ja.
Also du bist komplett barfuß.
Ja, genau.
Wie bist du denn darauf gekommen?
Darauf gekommen, das war ein Schlüsselmoment, der zufällig passiert ist, was ich schon immer gemacht habe in Prüfungssituationen, auch in der Grundschule schon, ich habe meine Schuhe ausgezogen, wenn ich eine Arbeit geschrieben habe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer meine Schuhe ausgezogen, meine Füße auf die Schuhe draufgesetzt quasi und habe mir seitdem irgendwie eingeredet, dass ich ohne Schuhe freier denken kann, weil ich nicht irgendwie eingesperrt bin oder so und mich frei bewegen kann. Und ich habe schon immer mich viel mit Natur auseinandergesetzt, habe das aber nie aus gesundheitlichen Gründen gemacht, sondern fand es immer super beeindruckend, zum Beispiel Sachen richtig zu fühlen. Ich glaube, ich bin so ein, also ich muss auch im Einkaufsladen oder so, meine Mama hat immer mit mir gemeckert, fass nicht alles an. Weißt du, so, das war immer so der Spruch, als wir durch den Einkaufsladen gelaufen sind, weil ich immer alles in die Hand nehmen musste. Ich musste das alles fühlen und spüren irgendwie. Und genau, irgendwann hat mich mein Vater mal einkaufen geschickt und wir hatten, also es war Sommer und ich hatte nur eine Badehose an und kam gerade aus dem Pool und dann hat er gesagt, schnell, und dann habe ich mir nur ein T-Shirt übergeworfen und habe Bargeld auf den Tisch gegriffen und bin losgerannt, um was zu holen, und habe auf dem Rückweg gemerkt, fuck, du hast gar keine Schuhe an. So, ne, so bin erstmal zum Einkaufen schnell geflitzt, das ist direkt um die Ecke gewesen, und auf dem Rückweg hatte ich richtig Zeit darüber, also so das zu spüren und zu sagen, ja krass, ich glaube, ich hatte noch nie auf Betonboden bewusst, jetzt in einem Alter von 15, 16 Jahren oder so, keine Schuhe an. Und das fühlt sich ja irgendwie, das ist voll warm. Also, ne, es war so ein schöner Sommertag. Es ist warm, es ist angenehm, es ist irgendwie nochmal ein Sinn, den man kostenlos dazu bekommt. Und mein Zwang, irgendwas anzufassen, hat sofort aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, ich bin überall voll dabei und spüre das genau. Und dann habe ich das probiert. Bin dann am nächsten Tag in die Schule gegangen, habe gesagt, ich lasse jetzt einfach die Schuhe weg. Und es war natürlich für mich total komisch, weil ich ja die ganze Zeit mir da Gedanken darüber gemacht habe, was werden die anderen sagen.
Ja.
Und dann haben die anderen natürlich auch genauso reagiert, wie man sich das nicht gewünscht hat. Ne? So, genau. Logisch, ich war 16. Ja, also wir müssen uns bitte mal in die Phase zurückversetzen. Ja.
Okay, jetzt dreht er richtig ab. So.
Ich war in der Schule und ich war in Darmstadt auf der Schule und ich wurde, hast du deine Schuhe vergessen? Was ist denn bei dir los? Hast du verschlafen? Was bist du denn für einer? Und so weiter. Und keiner hat das richtig ernst genommen und alle haben sich lustig gemacht. Mhm. Und ich war dann so, okay, fuck, es hat sich eigentlich richtig gut angefühlt. Also so vom Feeling war es super. Aber so das Außen hat mich so daran aufgehangen, dass ich echt ewig lange wach lag, auch zu Hause. Und dann ganz spontan eine ganz lustige Idee hatte, die ich umgesetzt habe, weil ich ja lösungsorientiert denke. Mhm. Und wusste, ich will das nicht mehr loslassen. Ich finde das richtig cool. Mhm. Und ich habe mir auf meine nackten Füße 2 Nike-Zeichen mit Edding gemalt. Also jeweils auf den Fuß 1. Und dann waren das die Nike Freeze 8.0. Die gab es halt früher noch nicht. Und damit bin ich dann durch die Schule gelaufen und ich war sofort Instagram-Star und war Held und alle haben gelacht und haben es extrem gefeiert. Ich bin direkt auch Schulsprecher geworden. Ich hatte keine Probleme mehr in der Schule. Keiner hat mich mehr drauf angesprochen. Es war einfach so. Und genau, das habe ich mir mitgenommen. Ich war dann so ein Gutwetterläufer, ne? Genau das, was du gesagt hast. Wenn es kalt wird, dann ziehe ich auch Schuhe an, dann ist ja kalt.
Ja.
Und durfte erst, als ich das erste Mal vor 5 Jahren echten Winter miterlebt habe, miterleben, dass der Winter so viel angenehmer ist als der Sommer. Aber das ist, also ja, das ist schwierig, dass jeder, das versteht keiner. Das ist so eine, das ist so eine Gegenlogik, aber ich kann dir das an 2, 3 Beispielen sehr, sehr gut erklären. Also dadurch, dass du ja permanent in Bewegung bist, im besten Fall, wenn du draußen bist und auch wenn Schnee liegt oder so, hast du ja die ganze Zeit Reize, als würdest du in deine Hände klatschen. Das bedeutet, die sind von Natur aus warm. Ja, der Boden schmilzt unter mir, wenn ich stehen bleibe oder so, weil meine Füße durch diese permanente Belastung warm sind.
Ja.
Ich habe aber den riesen Vorteil im Winter, dass der Boden nicht so heiß ist. Weil im Sommer, wenn der sich auf 45 Grad hochheizt oder so und das Teer in den Spurrillen schon bewegbar ist und man das ja rausnehmen könnte oder so, das spüre ich extrem stark. Also, dass der Boden sehr, sehr heiß ist und ich habe keine Regulatorik. So, ich kann das nicht verhindern, weil dadurch, dass meine Füße laufen, sind die ja sowieso auch warm. Und dann gibt es einfach Momente, da ist es zu heiß. Wir waren zum Beispiel 4 Wochen als Familie auf Bali letztes Jahr und es war viel zu heiß. Ich konnte nicht ohne Schuhe laufen.
Ach so, okay. Hast du dann Schuhe angezogen?
Genau, musste ich. So Sandalen und so. Ich habe auch Schuhe da. Also, es ist gar nicht so, dass ich ein Schuhgegner bin. Aber genau, im Winter hat man das nicht. Und die Füße sind immer sauber. Immer. Mhm. Also klar, wenn es jetzt dolle regnet und super matschig ist oder so, aber du hast immer die Möglichkeit, durch eine Pfütze zu laufen und deine Füße sind sauber. Im Winter sind deine Füße immer schwarz. So durch den Teerabrieb und so weiter, durch den Straßenschlamm und den Schmutz, hast du dann immer das Problem, wenn du irgendwo reinkommst, du musst sofort Füße waschen oder eine Lösung finden. Ich habe immer Socken dabei. Ich ziehe quasi immer, wenn ich irgendwo reingehe, Socken an. Und genau, keine Schuhe aus. Das finden die Leute auch immer lustig. Aber genau. Genau.
Ich mache erstmal meine Socken.
Genau.
Aber sind deine Füße nicht eisekalt?
Nee, gar
ganz
nicht.
Ehrlich, das kann es doch nicht sein. Ja, du reibst zwar, aber also wie kann das denn sein? Ich meine, wie kann es sein, dass ich so 2 Eisklötze habe, dass ich Schmerzen empfinde so richtig? Ne? Das ist wirklich schmerzt
vor Kälte. Ich bin natürlich kein Arzt. Ich kann dir nicht erklären, ob bei deinem Blutdruck irgendwas schief läuft oder irgendwas anderes da im Wege steht. Aber was ich sagen kann, ist, als ich war mal auf dem Weihnachtsmarkt und wir waren ein bisschen weiter weg und das war ein bisschen mehr im Osten und ich hatte gar keinen Bock auf dumme Sprüche oder so. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, ich ziehe Schuhe an, dann falle ich nicht so auf und habe Schuhe angezogen und ich musste abbrechen, ich musste gehen, weil mir eisekalt war, weil meine Füße durchgefroren waren. Mir war so kalt, ich wusste nicht, wohin mit mir und es lag nur daran, dass ich meine Schuhe, meine Reflexzonen irgendwie nicht mehr bearbeitet haben und dann wurden meine Füße auch kalt, weil sie nicht in Bewegung waren, wie sie das sonst gewohnt waren und dann war mir so kalt, ich war richtig krantig. Ich habe dann gesagt, wir gehen jetzt. So, ich musste ins Auto und die Heizung an den Füßen anmachen, weil ich gefroren habe. Also
vielleicht sollte ich das mal ausprobieren.
Ja, komm zum Invocation Festival ohne Schuhe, dann bin ich nicht alleine.
Meine Füße sind aber nicht so schön.
Das interessiert niemanden.
Die Frauenprobleme, muss ich erstmal lackieren. Ach, wie lustig. Finde ich geil, dass du das einfach knallhart einfach durchziehst und sagst, ich fühle mich gut damit und ich möchte das jetzt so. Tatsächlich erinnere ich mich gerade, wir hatten im Kindergarten bei meinem bei meinen Kindern, also als meine Tochter noch im Kindergarten war, da war eine Erzieherin. Sie war auch immer barfuß, immer, immer, zu jeder Tageszeit, Jahreszeit, immer. Sie hatte nie Schuhe angehabt. Und das war schon so, aber gut, man hat sich so daran gewöhnt, sie hat halt keine Schuhe an. Ne? Und für die Kinder war das auch irgendwie normal. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, Frau, hat keine Schuhe an. Und das da. Am Anfang guckst du, aber dann, wenn du das irgendwie zweimal gesehen hast, dreimal gesehen hast, ist es normal, ja. Also es ist ja so, gut, dann ist es halt so. Mein Gott, wenn du dich gut damit fühlst. Bei mir, wenn wir gerade darüber reden, ist genau das Gegenteil, ne? Guck mal, ich sitze hier gerade in Schuhen. Ich habe mir bewusst Schuhe angezogen, weil ich mich mit Schuhen, ich sitze auch bis 23 Uhr, also das Letzte, was ich wirklich, manche Leute kommen rein und sagen, warum hast du Schuhe an? Es ist 22 Uhr. Ja, weil ich weiß nicht, ich fühle mich so, ist bei mir genau andersrum. Das ist für mich so, weißt du, es ist so.
Sicherheit.
Ich kann das gar nicht. Ja, es ist eher so, es ist sicher, ich bin so, ja, so es ist
geborgen, es ist, vielleicht.
Geborgen, irgendwie so, ja. Die Füße sind quasi eingehüllt. Und da ist das Erste, was ich mache, obwohl ich zu Hause bin, ne? Ich muss Schuhe. Ich saß vorhin in den Socken, bin aufgestanden, habe mir Schuhe angezogen. Und so, ich weiß, bis ich ins Bett gehe, werde ich diese Schuhe heute angezogen haben. Auch zu Hause, ne? Manche sind ja so, wie kann man zu Hause Schuhe anziehen, aber ich liebe das. Genau das Gegenteil, guck mal.
Also, lustigerweise. Ja, also es ist dann bei mir tatsächlich auch so, dass ich wenn ich den Tag über barfuß gelaufen bin oder so. Also ich trage zu Hause auch gerne Socken. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich so Wim Hof bin oder so, der auch gerne ohne T-Shirt durch den Winter läuft oder so. Mhm. Ich mache das wirklich nicht aus gesundheitlichen Gründen oder das hat für mich, also es hat mit Sicherheit positive Nebeneffekte, was Abwehrkräfte und sowas angehen mag oder so. Ja. Okay. Und dass meine Fußstellung gesund ist und dass mein Gang gut ist und so, okay. Aber das war nie der Grund, sondern es war wirklich immer nur dieses Gefühl von Freiheit. Und es ist aber, also man muss es auch ganz ehrlich so sehen, ich wurde jetzt schon 2-3 Mal darauf ernsthaft angesprochen, ob das ein Marketing-Gag von mir ist oder so. Weil natürlich, wenn ich zwischen 2.500 Immobilieninvestoren rumlaufe auf dem Immo-Kongress oder auf dem Immocation-Festival oder wo auch immer, ich bin immer derjenige, der rausstrahlt, wo Leute Stories von machen, wo irgendwie geredet wird, wo ich immer einen guten Aufhänger habe, in Gespräche reinzugehen.
Voll geil.
Und ja, das macht es deutlich einfacher, also alleine auf Event, also ich liebe es mittlerweile, alleine auf Event zu gehen, weil ich weiß, ich komme sowieso in Gespräche und ich lerne mehr Leute kennen, wenn ich alleine bin, als wenn ich mit 3-4 Leuten dort bin und die kenne und man hängt so zusammen oder so. Deswegen, das stimmt. Ja, also es hat auch seine deutlich positiven Nebeneffekte, die ich vielleicht gar nicht so unbedingt hervorheben will. Aber natürlich ist es, der erste Eindruck ist natürlich immer ein bisschen skeptisch und aber ich bin also ich weiß nicht, wie du tickst, aber ich bin ein Mensch, ich liebe es, under promise and over deliver. Ich liebe es, wenn die Leute von mir viel weniger erwarten, als sie dann im Gespräch hören und denken, oh wow, oder so. Na, das ist also viel lieber so, als aus einem Lambo aussteigen mit teuren Gucci-Schuhen und einer Rolex am Arm und die Leute wissen schon ganz genau, dass ich nach Geld stinke oder so. Das ist, ich mag das.
Ja. Ja, das ist so Understatement und du hast es halt richtig drauf, aber hast es nicht nötig, jetzt irgendwie durch eine Rolex nach außen zu zeigen, was du drauf hast. Und finde ich auch mega. Mir kommen gleich so ein paar Typen in den Kopf, die genau das machen, so nur alles so nach außen rumprallen und Rolex und dies und das und jenes, die bestimmt komisch gucken, die auch auf solchen Veranstaltungen rumlaufen, bestimmt komisch gucken. Und ich finde genau das ja richtig geil, dass du sagst, es ist mir so egal, wer was denkt.
Du kennst bestimmt die Gewinnernacht, oder? Von Ruben Schäfer
in Mainz. Ja, klar. Genau. Ja, klar.
Ich war auf der zweiten. Ich habe die erste verpasst und ich war auf der zweiten und ich habe dann gesagt, okay, egal, ich gehe auch barfuß dahin. Ne? Ich weiß, das wird noch schlimmer und so.
Ja,
ne?
Ja, ich kann mir vorstellen, oh mein Gott, die Leute, die da sind. Ne? Ja.
Genau, und ich habe mit ein paar Menschen gesprochen und dann auch Gespräche geführt und es war alles immer ganz cool. Und dann hat irgendwie, gab es die Situation, dass Markus gefragt wurde von einem Gast, gibt es denn hier irgendjemand, der nicht dein Kunde ist? So ein bisschen provokant. Und ich habe das gehört und ich habe mich umgedreht und ich habe gesagt, ja, ich. Mhm. Und dann hat Markus gesagt, naja, noch nicht. Und ich so, naja, ich weiß gar nicht, ob die Aufnahmebedingungen bei euch so sind, dass ich überhaupt aufgenommen werde ohne Schuhe. So, und dann haben wir so ein bisschen hin und her und dann hat er gesagt, bei uns geht es nicht um Schuhe oder um keine Schuhe, sondern um Monatsumsatz und ob du wirklich ein Macher bist und so weiter. Und dann haben wir uns so ein bisschen, ne, so wie man das halt kennt, so ein bisschen hochgepusht und hochgeschaukelt und dann haben wir über 6-stellige Monatsumsätze gesprochen und gelacht und so weiter. Und dann bin ich wieder auf meinen Platz gegangen und er auf seinen und dann stand er auf der Bühne und hat irgendwann ganz am Ende erwähnt, ja, draußen stand übrigens ein Typ ohne Schuhe, jetzt kann sich ja jeder denken, was er will oder so, aber auch der macht 6-stelligen Monatsumsatz und du mit Sicherheit immer noch nicht, ne, so, und hat so ein bisschen gefrontet und war ganz lustig. Weil ich genau gesehen habe, also jeder dort hat versucht, mit seinem Anzug, mit seiner Uhr, mit allem möglichen Status, mit der Gürtelschnalle und so versucht aufzufallen und krasser zu sein als der andere. Mhm. Und auch der Fuhrpark da draußen, es war ein krasses Auto neben dem anderen. Mhm. Und ich hab's in eine Speech geschafft von Markus Baulig, ohne dass ich all das getragen habe, nur weil ich keine Schuhe anhatte und trotzdem zu mir und meinen Ergebnissen gestanden habe oder so. Und das war ganz cool. Also, weil selbst das zeigt wieder, es funktioniert überall, ja, wenn du in deiner eigenen Stärke bist, die Aufmerksamkeit, ja, in die richtige Richtung zu lenken. Und das, ja, ist, trotzdem war das auf dem Tag unangenehm, weil die Leute natürlich so abwertend gucken und so, ne? Also so, da müssen wir uns nichts vormachen. Ist auch nicht immer schön, so im Mittelpunkt zu stehen, nur weil man das macht, was man selber umsetzt. Aber alles gut. Also ich habe mich dafür entschieden und das ist mein persönliches Markenzeichen und jeder erkennt mich auf der Straße. Also falls ihr jemanden rumlaufen seht, ohne Schuhe da draußen, falls ihr auf irgendwelchen Messen oder Stammküchen sein solltet und da ist jemand ohne Schuhe, dann sprecht ihn ruhig an, das könnte ich sein, ja.
Sehr geil. Ja, mega. Ich finde die Story, wir sind ein bisschen tatsächlich gerade noch abgeschweift, aber super spannend, super interessant. Und ich finde das sehr, sehr schön. Dann, das zeigt einfach, wie authentisch du bist. Du bist, wie du bist. Und das ist dir, ja, ich kann mir vorstellen, dass es manchmal einfacher ist, mit den Blicken, mit dem Tuscheln, mit den Kommentaren umzugehen und manchmal nicht. Und gerade bei der Gewinnernacht kann ich mir so 100% vorstellen, wie sie da alle rumgelaufen sind. Und was da für Sprüche vielleicht hinter deinem Rücken gefallen sind. Aber da einfach drüber zu stehen und sagen, ist mir egal, ich bin hier auf der Bühne und ich mache sie, die 6-stelligen Umsätze, ist richtig, richtig cool. Also mega Chapeau. Ich bin ein großer Fan von dir und finde das richtig cool, was du machst, was du bewegst mit deinen 27 Jahren. Verrückt. Also wirklich, es ist alles möglich. Es ist alles für jeden möglich. Ja, es gehört Arbeit dazu und Fleiß. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch super viel Fleiß dahinter ist, das Ganze zu pflegen, das Ganze aufzuziehen, zu skalieren. Deine ganzen Kanäle, Podcast, was du alles erwähnst, das Coaching, das ist ja ein Riesenapparat, was dahinter steht, ne? Und du machst es mit Leidenschaft und das merkt man dir voll an. Bist so entspannt und cool. Das ist schön. Du strahlst so eine gewisse Ruhe aus. Ja, es ist alles so entspannt und irgendwie alles chillig. Und ja, es gibt Herausforderungen, so what? Und finde ich echt mega. Das strahlt wirklich eine ganz, ganz starke Positivität aus, was du so hier machst und erzählst. Und ja. Da, man nimmt dir auch jedes einzelne Wort 100% ab. Das war so mein kurzes Feedback zu unserem Gespräch, weil wir ja vorher uns nicht so viel kannten, ja, so ein bisschen hin und her geschrieben. Und deswegen war ich mega überrascht, also nicht überrascht, ich war sehr gespannt, was kommt. Jetzt am Ende ist es sogar mehr geworden, als ich mir gedacht habe, was dahinter ist, ja, hinter dem Kelvin. Also krass, sehr schön. Ich freue mich, wenn wir uns mal tatsächlich begegnen. Du ohne Schuhe, ich mit dicken Socken und Schuhen. Und wer weiß, vielleicht tatsächlich bei irgendeinem Immocation-Stammtisch oder Kongress oder du bist in Hannover, da ist die Christine und die Conny sind auch dort, ne?
Genau. Ja, Asset Protection, yeah, und danach Geno-Kongress. Ja,
und die Conny wollte mir eine Karte geben jetzt für Donnerstag, Freitag. Nur ich bin am Freitag nicht da und ich habe gesagt, vielleicht willst du es jemandem geben, der wirklich beide Tage das nutzt, ne? Was nutzt es, wenn ich nur an einem Tag und nur vielleicht 2-3 Stunden da bin? Das war auch jetzt ein bisschen kurzfristig. Schade, dann hätten wir uns ja jetzt schon Donnerstag gesehen und Freitag.
Ja, ansonsten am Mittwoch ist der Stammtisch in Hannover. Ich probiere gerade noch alles umzuswitchen, Mittwoch schon anzureisen. Da wollte ich Christina auch noch einladen, wenn sie Zeit hat, aber vielleicht hast du auch Zeit.
Mittwoch, jetzt Mittwochabend, ne? Um 20 Uhr war, oder um 19, 20 Uhr.
18 Uhr. Mhm.
Ah, 18 Uhr, okay. Ich habe um 20 Uhr meinen Live-Call. Ich mache es nämlich genauso, wie du es sagst auch und sage, okay, 20 Uhr ist halt super Zeit für die Ladies, ja, die Kids sind im Bett, man ist irgendwie, hat so den Haushalt so ein bisschen abgehakt und man kann sich hinsetzen und sich konzentrieren und wird nicht von links und rechts abgelenkt.
Ja.
Und deswegen sind quasi meine Live-Calls immer um 20 Uhr abends.
Okay.
Und jetzt ist quasi Mittwoch um 20 Uhr mein Live-Call, deswegen wird's knapp, aber wir werden das vertagen und werden uns bestimmt connected bleiben.
Ja, super gerne.
Vielleicht auch im Rahmen, also das geht mir gerade durch den Kopf, das können wir vielleicht gleich mal besprechen. Ich habe den Special Monday im Rahmen meines Aktiencoachings und da lade ich halt Special Gäste ein. Und vielleicht hättest du mal Bock, als Special Gast dort aufzutauchen und mal zum Thema Kurzzeitvermietung an meine Ladies aus dem Aktiencoaching machen.
Ja, voll gerne.
Cool, sehr schön. Cool, Kelvin, das können wir alles besprechen. Guck mal, wir sind schon fast 1,5 Stunden zusammen hier. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen Input, für deine Offenheit. Und freue mich auf das nächste Mal mit dir, ob offline oder online. Und wünsche dir, liebe Zuhörerin, einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, du konntest für dich heute einiges aus dieser Videocast-Folge entnehmen. Und vielleicht, hoffentlich, haben wir dein Interesse für Kurzzeitvermietung geweckt. Wie du Kelvin findest, wie und wo du Kelvin findest und wie du vielleicht deine ersten Schritte in diese Richtung machst, das findest du unter den Shownotes. Ich werde alles verlinken und dann kannst du direkt Kontakt zu Kelvin aufnehmen. Kelvin, möchtest du noch zum Abschied was sagen?
Genau, also gerne. Fühlt euch nicht abgeschreckt. Schreibt mir auch gerne direkt, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder euch irgendwas beschäftigt. Und ansonsten kann ich euch immer nur den Tipp mitgeben. Ich kenne das selber, dass man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Es gibt ganz viele Chancen. Es gibt ganz viele Sachen, die man unbedingt umsetzen soll. Und jeder erzählt einem was anderes.
Mhm.
Hört auf euer Bauchgefühl, aber kommt unbedingt in die Umsetzung. Macht irgendwas, findet euren Weg, testet euch aus. Time is now. Es ist nie zu spät. Es gibt nie den perfekten Moment. Es ist immer irgendeine Krise im Anmarsch und irgendwas passiert immer im Außen. Lasst euch nicht ablenken. Geht euren Weg und geht den Eisern. Verfolgt den. Und dann seid ihr schon besser als 80% aller anderen.
Perfekt. Wow. Danke für die abschließenden Worte. Also super perfekt zusammengefasst. Also wir verabschieden uns. Es war herrlich. Einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüssi. Und wenn du jetzt denkst, oh Mann, ich würde auch so gerne anfangen wollen zu investieren, mein Geld endlich für mich arbeiten zu lassen, um langfristig auch ein Vermögen aufbauen zu können, dir fehlen aber die richtigen Schritte, du weißt nicht so wirklich, wie du ins Tun kommst und die Angst hindert dich, dann melde dich doch bei mir unter www.investieredichfrei.de und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Ciao, bis zur nächsten Folge, deine Emilia.